Willkommen zu unserer neuen Folge von In die Kiste
mit Hannes und Lina.
Ja, wir sind jetzt im Urlaub und sitzen hier gerade in unserer gemütlichen kleinen Küche, die wir jetzt zum Aufnahmestudio umfunktioniert haben.
Ja, wo wir relativ ungestört sein können jetzt.
Genau, die Kinder toben draußen rum und spielen Kupp oder sowas. Und ja, wir genießen mal den Moment oder nutzen den Moment. Ja, bei uns gibt es auch Neuigkeiten. Ja. Wir haben uns getraut. Wir haben uns ein kleines bisschen geoutet.
Ja, und zwar haben wir ja schon in vielen Folgen immer wieder das Thema gehabt, wie offen mit der offenen Beziehung und da vor allem, ob und wie den Kindern erzählen. Mhm. Und das haben wir jetzt vor, wie lange ist es her? Vielleicht vor 2 Wochen haben wir...
War es nicht so kurz, bevor wir in Urlaub
waren? Dann ist es jetzt erst eine Woche her
so
vielleicht.
Eine Woche, glaube ich, ist es erst her.
Genau, da haben wir uns dann, wir haben das natürlich vorher besprochen. Und das jetzt endlich mal durchgezogen, die Kinder einzuweihen.
Genau, haben wir ein schönes Abendessen gemacht und dafür gesorgt, dass keine Freundin oder Freunde der Kinder da sind.
Weil und dass sie auch alle 3 da sind.
Ja. Genau, weil es jetzt auch in den 4 ersten Ferientagen ja oft war, dass dann viel Trubel im Haus war und dass wir nur unter uns sind. Und ich war super nervös und aufgeregt und dachte, oh mein Gott, wie verkraften sie das? Wie nehmen Sie das auf?
Ich meine, wir haben ja auch rumgedruckst wie so Teenies, ja, und wussten nicht, wie anfangen. Dabei hatten wir es eigentlich vorbesprochen und auch überlegt, wie wir das dann sagen. Ja. Aber trotzdem haben die uns, glaube ich, schon die Nervosität auch angemerkt. Genau. Aber ich finde, wir haben es dann doch ganz souverän gemacht. Aber,
genau, wir haben es dann eigentlich ganz gut erklärt. Und ich fand auch eigentlich dann, war ich sehr erleichtert, dass sie so entspannt damit waren. Also unsere älteste Tochter hat ja gesagt, oh, ich bin so froh, dass ihr das jetzt ansprecht. Mir wurde nämlich schon euer Podcast angezeigt auf Spotify. Das heißt, ich wusste schon, dass ihr einen Podcast zu dem Thema macht. Und dass ihr es endlich erzählt.
Ja, das hatten wir ja auch schon. Das war ja immer meine Befürchtung, dass die längst was wissen oder was ahnen und es dann einfach nicht besprechbar ist, weil wir es nicht ansprechen. Und so war es ja auch tatsächlich dann bei ihr. Sie hätte sich das gewünscht, dass wir das von uns aus ansprechen und war dann froh, dass wir es von uns aus angesprochen haben.
Ja. Genau, sie wusste ja nicht so richtig, wie sie das ansprechen könnte von sich
aus. Beziehungsweise sie wollte es von ihrer Seite nicht ansprechen, weil sie, finde ich auch richtig, also... Ich hätte mir gewünscht, dass sie es anspricht, aber ich finde auch die Position total nachvollziehbar, dass sie sagt, es müsste von uns kommen. Und entsprechend froh war sie, dass es von uns kam.
Ja, genau. Und auch die anderen beiden haben es eigentlich ganz gut aufgenommen.
Ja, die mittlere war am meisten interessiert. Oder beide dann, also die beiden Mädels waren dann sehr interessiert, haben auch viele Fragen gestellt und die mittlere, die hatte tatsächlich nichts in die Richtung geahnt, fand es aber vor allem dann sehr interessant.
Und auch gut, hat auch gesagt, sie ist froh, dass wir es auch gesagt haben und dass es irgendwie nicht so wie ein Geheimnis gibt. Oder auch, dass es so, wenn wir über Nacht mal weg sind, dass sie dann weiß, was dann da ist und wo wir sind und das besser verstehen kann. Also da fand sie es auch gut oder hat auch nachvollziehen können, dass es uns auch so geht, dass wir uns komisch damit fühlen, ihnen dann irgendwelche Storys zu erzählen von Freundinnen und sonst was. Und dass wir auch das Bedürfnis haben, mit ihnen ehrlich zu sein. Und ich denke, das ist eigentlich auch gerade jetzt im Teenie-Alter ja auch ein gutes Signal. So umgekehrt gilt es auch. Ihr könnt auch mit uns mit allem ehrlich sein, weil das ja auch oft ein Thema, auch bei Freundinnen, was wir so mitkriegen, wo die sagen, oh, die können niemals, könnten die dies oder jenes ihren Eltern erzählen oder mit den Eltern besprechen, die hätten so kein Verständnis dafür und so. Und so haben wir eigentlich auch in der Familie eine sehr offene Gesprächskultur und dass es ja irgendwie in beide Richtungen geht dann auch.
Das hat ja auch unsere Mittlere dann gleich gesagt, dass wir froh sein können, dass sie so
entspannt
so offen und entspannt werden mit solchen Themen oder dass wir sie auch so erzogen hätten, so entspannt mit solchen Themen, weil andere Kinder da jetzt sicher ganz viel unentspannter damit umgehen würden. Und,
aber das fand ich auch so witzig, dass sie gesagt hat, oh, ihr könnt so froh sein, dass wir ja so und so sind. Und ich dachte mir nur so, ja, natürlich seid ihr so, weil wie uns das immer wichtig war, dass wir euch da auch offen erziehen und dann auch so gewisse Freiheit im Denken irgendwie auch vermitteln und in so wenig Vorurteile oder solche Dinge auch dann mitgeben. Also das scheint ja funktioniert zu haben. Und der Kleine war aber ja auch irgendwie süß, der hat dann so gemeint nach einer Weile, okay, aber für mich ändert sich nichts, oder? Naja, dann muss ich nicht mehr wissen, weil ich habe so gefragt, wollt ihr noch was wissen, habt ihr Fragen? Nee, ich muss nicht mehr wissen und dann ging er in sein Zimmer spielen und die Mädchen haben dann noch mehr gefragt.
Genau, die Mädels wollten halt, ja, da hat er mir auch am Anfang kurz leid getan. Erstmal hat er gar nicht geblickt, was wir eigentlich meinen. Und die Mädels sind sofort losgeschossen mit Fragen und interessiert und du bist dann da auch drauf eingestiegen, ist ja gut, aber er war dann mal kurz überfordert, weil er einfach ja nicht mehr mit dabei war, um was es eigentlich geht oder was
sie jetzt eigentlich meint
und nicht so schnell verstanden hat, ja. Und dann die Fragen auch ihm gleich zu sehr ins Detail gingen, ja. Und dann habe ich ja nochmal mit ihm gesprochen und es ihm nochmal erklärt und genau, das war dann sein Fazit. Das muss er gar nicht alles wissen,
genau.
Und für ihn ändert sich nichts. Oder überhaupt, es ändert sich nichts.
Ändert sich ja nichts und mehr muss ich nicht wissen. Genau. Ich gehe jetzt spielen.
Ja, und dann ist ja auch, sind ja gleich Freunde bei ihm zur Tür rein auch und Das war dann, glaube ich, dann auch total okay. Abends habe ich ja dann mit ihm noch den Abend verbracht, Film geschaut und so weiter. Also da hatte ich dann den Eindruck, für ihn ist da jetzt nicht irgendwie ein Rest oder er ist da jetzt irgendwie verstört oder das...
Okay, er hat auch nichts gefragt dann oder...
Nö, so. Aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwie bei ihm irgendwie Vorbehalte oder... Irgendwie da jetzt... ja, irgendwie ein Widerstand da ist oder irgendwas,
Ja, und ich, also für mich hat sich's auch dann richtig gut angefühlt danach. Also ich habe mich so richtig befreit gefühlt und gemerkt, wie dringend notwendig dieser Schritt jetzt auch war.
Ging mir auch so. Ich habe mich einerseits total befreit gefühlt, weil das für mich, das habe ich ja auch schon in vergangenen Folgen immer wieder formuliert, das schon eine große Hürde war, einfach ein Grund, es auch so geheim zu halten, weil die Kinder es nicht erfahren sollen. Zumindest auch vor allem nicht von anderer Richtung erfahren sollen. Und jetzt dadurch, dass die Kinder eingeweiht sind, muss ich auch nicht mehr so Angst haben, zum einen, dass sie selber was mitbekommen und zum anderen auch, dass sie von anderen Personen was mitkriegen. Und irgendwie war das für mich jetzt schon auch ein Schritt des Coming-Outs, dass ich jetzt damit auch offener umgehen kann. Wir haben das ja dann auch gleich besprochen noch. Das war auch eine Frage von den Kindern, wie sie mit dem Thema umgehen sollen gegenüber ihren Freundinnen. Und sie haben ja selber gleich gesagt, das dürfen wir unseren Freundinnen nicht erzählen, weil sonst... spricht sich das irgendwie rum und
die könnten dich nicht verstehen.
Ja.
Das fand ich auch so, die Aussage. Nee, also der oder der könnte ich das niemals erzählen, weil die würde es überhaupt nicht verstehen. Das fand ich aber krass auch, dass sie so den Unterschied machen und sagen, okay, für sie ist das in Ordnung, sie können damit klarkommen, aber die und die könnten, und deren Eltern schon gar nicht, deswegen denen kann ich das nie, oder will ich es auch nie erzählen, weil ich weiß, die würden das nicht richtig einordnen können und
das fand ich ja auch interessant. Und mir war es dann aber wichtig, ihnen zu sagen, also dass sie das natürlich selber entscheiden können, welche Freundinnen das gut ist zu erzählen, aber dass wir ihnen das jetzt nicht prinzipiell verbieten, das nicht auch mit ihren besten Freundinnen zu thematisieren. Weil das ist ja auch was ich schon gesagt habe, das fände ich einfach eine zu große Hypothek in dem Alter, dass sie dann das nicht mit ihren Freundinnen auch besprechen dürfen. Und ich glaube, das haben sie ganz gut verstanden, dass es zum einen was ist, was es nicht irgendwie die Runde machen soll, zum Beispiel irgendwie in der Elternschaft, der Schulklassen, aber dass es trotzdem was ist, worüber sie sprechen können, wenn sie das möchten, ihren besten Freundinnen gegenüber. Ich muss sagen, mich hat es irgendwie, zum einen war es wie eine Last, die von mir abgefallen ist, dass irgendwie so wie so eine Heimlichkeit jetzt da auch aufgehoben wird. Also es war wirklich so ein Gefühl wie so ein Coming-out. Und es hat mich auch irgendwie innerlich den Kindern wieder näher gebracht, weil irgendwie dieses wegfällt, dass ich sie irgendwie anschwindel. Ja, mhm. Das schafft auch irgendwie Distanz, wenn man die eigenen Kinder immer irgendwie da so anschwindelt oder selber das Gefühl hat, man enthält denen irgendwie was vor, ja, wovon wir eigentlich denken, die müssten das wissen. Und das andere, dass für mich jetzt die Kinder auch nicht mehr irgendwie so eine Gefahr sind. Weißt du, in dem Sinne, wenn ich zum Beispiel abends mich richte für ein Date, meine Tasche pack und dann gehe, dann immer diese, dass eine Frage kommen könnte, wo gehst du hin? Mhm. Oder was ist da in der Tasche? Warum nimmst du so eine große Tasche mit? Oder irgendwie so, also diese, und irgendwie, das schafft ja auch eine negative Emotion, wenn man irgendwie so sich an den Kindern so vorbeimogeln muss oder irgendwie den
so heimlich Tuerei.
Ja, und dass das jetzt wegfällt, ja, das macht jetzt irgendwie wieder ein Bild, wo die weder dem Dating im Weg stehen und die Dates aber auch der Beziehung zu ihnen nicht im Weg stehen. Ja, für mich hat sich da irgendwas jetzt irgendwie wieder viel besser sortiert. So.
Ja, und dass auch mal vorstellbar ist, dass man eben auch mal gemeinsam was unternimmt. Ja,
soweit würde ich jetzt
Melissa und ihr Mann mal irgendwie einen Ausflug und die Kinder sind
ja,
dabei.
Ja, das ist wieder ein anderer Schritt.
Dann. Aber ja, ja, aber ist sowas ist vielleicht auch mal dann denkbar, ja, wenn es sich mal ergibt oder aus irgendeinem Grund man sich begegnet oder es wäre nicht so, genau. Oh Gott, was machen wir jetzt oder wie handhaben wir das jetzt gut oder so, sondern man könnte auch natürlich mit so einer Situation umgehen. Mhm.
Dann. Vor allem, wenn die uns mal sehen oder uns ja, begegnen. Das, auch, ja, das war ja auch Stadt so eine Sorge. Die könnten uns
war
sehen.
Jetzt auch am Baggersee.
Ich war mit den Kindern auf der einen Seite vom genau. Ufer und du mit Tom auf der anderen Seite. Genau. Ja, also ja. Genau, und dann so die Frage, wenn sie dich jetzt irgendwie erspähen, dann...
Oder am Heimweg, wir gehen zum Auto, ich weiß nicht, wann geht ihr zum Auto, man trifft
genau,
sich irgendwie am Parkplatz.
Ja,
ja, genau, dass man in so eine komische Situation kommt und so, ja, könnte man einfach, ah ja, hallo, und unbeschwert irgendwie damit umgehen. Es wäre nicht monsterverstörend gleich. Mhm. Ja. Nee, auf jeden Fall gut und ich bin stolz auf uns, dass wir es geschafft haben und ich bin noch stolzer auf unsere Kinder, dass sie so cool damit umgehen.
Ja, das stimmt.
Und ich bin auch gespannt, wie es so weitergeht, ob da nicht doch auch mehr Fragen kommen mit der Zeit oder auch ja so
dann doch auch von den Mädels ganz bestimmt Dinge. Und von unserem Jüngsten vielleicht auch irgendwann mal. Mhm. Ja.
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 Mhm. Ja. Genau.
Ja, ich finde es auch für uns beide gut, weil wir jetzt auch nochmal ganz anders dazu stehen können. Ja, also auch als Eltern irgendwie dazu stehen können. Also so fühlt es sich für mich an, dass es irgendwie auch, ja, das, wie wir leben, unsere Beziehung auch so aus so einem, so einer Heimlichkeit oder so einem, so was Unanständigen irgendwie so rausnimmt. Ja,
okay.
Also. Ja, also ich habe auch so jetzt auch, dass es zwischen uns auch nochmal irgendwie was an Grenze oder so genommen hat. Ja.
Okay, das kann ich jetzt, finde ich jetzt nicht, dass es da einen Unterschied macht, vom Gefühl her so, aber okay, interessant.
Nee, einfach dadurch, dass wir das jetzt auch beides so vertreten nochmal, auch in der Familie, ja.
Ja.
Fand ich, macht es schon nochmal einen Unterschied für mich.
Mhm.
Ja.
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 Ja, okay, so viel dazu.
Gut.
Eigentlich wollten wir auch heute noch mit unserem anderen Thema weitermachen. Wir haben ja auch letztes Mal schon ein bisschen angefangen, so in Fortsetzung eigentlich vom vorletzten Mal. Und ja, wir haben uns da auch noch in anderen Dingen.
Zum Bandwurm-Thema.
In anderen Dingen verzettelt bei der letzten Folge, glaube ich. Aber so das
was Ding. Ich auch total gut
ja,
fand.
Ja.
Also ich finde nicht, dass wir uns da verzetteln dann. Sondern,
nein,
nein. Ja,
wir sind ja auch keine Wissenschaftssendung, die irgendwelche Inhalte, sondern wir erzählen ja auch aus unserem Leben und von unserem jetzigen, von unseren derzeitigen Situationen. Und das gehört ja dazu.
Mhm.
Ja, also wir hatten ja das Thema auch mit Sex in Beziehungen, welche Funktion das hat. Und ja, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, du hast es besser im Kopf, wo wir da aufgehört haben, was wir schon drin hatten. Nicht, dass ich mich jetzt so wiederhole. Aber ich fände es trotzdem mal interessant zu überlegen, was ist denn für uns, welche Funktionen hat denn Sex auch in Beziehungen?
Mhm. Ja, also es ist natürlich sehr verbunden mit Aspekten, die wir in einer früheren Folge hatten. Ich glaube, die vorletzte oder drei Folgen zurückliegend, wo wir uns überhaupt über Funktionen von Sex überhalten haben. Also Funktion klingt immer so technisch, sondern es war so die Frage, warum haben wir Sex oder warum haben Menschen Sex? Und
aus welchen Motiven?
Man kann ja, also zumindest habe ich das jetzt nochmal gelesen, dass man das ja schon auch sehr unterscheiden kann, jetzt die menschliche Spezies von Tierarten, dass die Menschen eben auch einfach so Sex haben aus vielen Gründen und jetzt losgelöst von der Fortpflanzung. Ja?
Also zumindest genau, als, also aus Spaß, aus,
ja, aus allen möglichen Gründen,
Empfindungen auch, und sozialen.
Und eben auch zu jeder Zeit, jetzt nicht nur, wenn das Weibchen empfangsbereit ist. Also bei den meisten Tieren gibt es ja eine Balzzeit, da ist das Weibchen dann fruchtbar und da findet dann einmal im Jahr oder je nach Tierart eben mehrmals im Jahr dann irgendwie die Begattung statt und dann war es das. Und eben bei Menschen und bei Bonobos ist es eben was anderes. Sie haben eben auch so relativ viel Sex, mehr oder weniger, und eben auch hat eine starke soziale Funktion.
Ja.
Bei diesen zwei Tierarten, bei Bonobos und bei Menschen. Ja, genau. Und darüber haben wir uns ja da auch unterhalten. Ich habe jetzt vorhin auch nochmal ein Brainstorming gemacht, was mir da alles einfällt, und habe da, glaube ich, 30 Spiegelstriche. Ja, warum Menschen Sex haben, ja, und was da.
Und jetzt, also, was jetzt in Beziehungen dann auch wichtig ist.
Und jetzt wäre eben noch der Aspekt Funktion.
So
in Beziehungen.
Also, ja, was mir da spontan natürlich einfällt, ist so, dass es die emotionale Verbindung stärkt zu der Person.
Warte mal noch, bevor du jetzt auf den Beziehungsaspekt eingehst. Mhm. Also am Ende meiner Brainstorming-Liste von 30 Spiegelstrichen bin ich dann so, ich gedacht, wie könnte man das jetzt irgendwie clustern, ja. Mhm. Und habe dann wie so ein Dreieck mit drei Ecken, und in einer Ecke stehen so Dinge wie Trieb, emotionales Gleichgewicht, Stressabbau, Homöostase, also sehr biologische Bedürfnisse, und dann in einer anderen Ecke steht Selbstverwirklichung, auch so Dinge wie Hedonismus, Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, Teil des Lebensstils, persönliche Weiterentwicklung, also solche Dinge, über die wir uns auch in der letzten Folge unterhalten haben, was es da so für Phasen auch der Beziehungsöffnung gab, da war dieser Aspekt sehr stark, sich sexuell neu ausprobieren und so. Also das wäre jetzt der Pol der Selbstverwirklichung.
Also auch so Bestätigung für selbst zu bekommen dadurch.
Genau, ja. Und in der dritten Ecke wäre dann praktisch der Kommunikationsaspekt oder der Beziehungsaspekt. Mhm. Ja, also mit einer anderen Person in den Kontakt gehen über den Sex, oder Sex dann praktisch, ich nenne es mal technisch, eine Transaktion zwischen zwei Menschen ist. Mhm. Ja, und da stehen dann so Dinge wie Liebe, Zuneigung, Symbiose, Verschmelzung, aber auch so Dinge wie Konfliktbewältigung und solches.
Genau. Das ist ja auch was. Also Konfliktbewältigung, denke ich, ist gerade in Beziehungen, spielt es eine große Rolle. Ja, dass wenn man miteinander Streit hat als zwei Partner, und dann durch den Sex wird es wieder wie so ausgeglichen, ja, oder relativiert. Und
genau,
oft ist ja dann auch der Sex dann auch intensiver nach einem Streit, sagt man, die Versöhnungsex irgendwie.
Also ich kenne das selber jetzt nicht so.
Ist so ein Klischee, dass viele das haben. Aber ich finde, es ist nachvollziehbar, dass es dann wieder das irgendwie intensiver macht, oder?
Also ich kenne das auch jetzt bei uns zum Beispiel, dass es dann mich auf einer anderen Ebene wieder dir sehr nahe bringt und dadurch dann auch irgendwie das, worüber wir gestritten haben,
genau, plötzlich dass es dann nicht mehr
ist.
So wichtig
und ich denke, das war ein Symptom irgendwie von was anderes, ja, und das ist irgendwie durch die Nähe und die gegenseitige Bestätigung dann wieder irgendwie so ins Lot gekommen. Das kenne ich auch. Aber dieser klassische, man wirft Teller an die Wand und plötzlich hat man dann
also so viel Sex.
Weil ein Film ist also das. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das Paare wirklich so dann.
Oh ja, ja.
Ja, das kennst du das so aus?
Mhm. Ja.
Ja.
Mhm. Es gibt ja so diese Paare, die ganz extreme emotionale Beziehungen haben. Mhm. Ja,
also sehr leidenschaftlich.
Genau, die in allem sehr leidenschaftlich sind. Und da habe ich das schon auch oft mitbekommen, dass das halt dann richtig, dass da halt im Streit richtig die Emotionen hochkochen und die richtig heftig, intensiv streiten immer wieder und aber auch richtig heißen, intensiven Sex haben, wo das beides so ganz ausgeprägt ist, und die fast aber gar nicht so dieses ruhige, normale Miteinander können, wo das dann eher schwierig ist, weil beide so emotional sind, es geht immer nur das eine oder das andere extrem, aber irgendwie brauchen sie das auch, oder vielleicht brauchen sie auch den Sex, um das dann auszuhalten oder irgendwie dann.
Ich meine, was ich aus Dating-Beziehungen kenne, ist, dass man miteinander eine Störung hat, also auch einen Streit, und dann aber trotzdem Sex hat und auf der Ebene ganz stark zusammenfindet und dann aber der Streit immer noch da ist, der geht dann wieder weiter danach. Also sowas kenne ich auch, ja.
Ich habe in meinen Dating-Beziehungen
doch, ich schon. Ich streite mich auch.
Ja, das ist irgendwie bei mir anders. Wenn, dann habe ich vielleicht mal eine Diskussion oder irgendwie ein Gespräch. Nee, nee. Und dann aber ist es ausgeräumt und dann kann man unbeschwert Sex haben. Das kenne ich schon mal.
Also das sind auch, selbst wenn man gerade wirklich einen Konflikt hat, dann trotzdem praktisch auf einer anderen Ebene dann noch Sex haben kann. Aber gut, jetzt
aber ich denke,
das war jetzt ein Exkurs. Ja, also ich wollte jetzt einfach dieses Modell, zum einen diese mehr biologisch konnotierten Dinge wie Trieb, Homöostase, Hormonabbau und dann das andere oder auch so, so diesen Rausch erleben, also mehr dieses biologische Komponente, dann das andere so diese Persönlichkeitskomponente, die Selbstverwirklichung und der dritte Pol, der Beziehungsaspekt und Kommunikationsaspekt.
Und gerade jetzt in Beziehungen, denke ich, spielt es schon eine sehr große Rolle. Und das Spannende ist ja auch, dass es, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass die Menschen sich auch da unterscheiden. Ja, es gibt ja so die einen, die das eher brauchen, so diesen geschützten Rahmen von der Beziehung, um dann sich fallen zu lassen. Ja, um dann überhaupt Sex genießen zu können, für die so One-Night-Stand, irgend sowas, der größte Horror ist und der größte Albtraum, erstmal so eine ganz stabile Beziehung brauchen und dann können sie sich auch da hingeben, und sich da, wenn sie sich da ganz sicher fühlen.
Ja.
Und dann gibt's wiederum Menschen, für die eher so dieses fremde, abenteuerliche so eine ganz große Rolle spielt. Ja, und die das so richtig kickt, auch beim Sex und dieses intime, vertraute eher so langweilig wird, ja.
Ja, also, ich würde es gar nicht, also das kann sein, dass, also, es kann sein, du hast bestimmt recht, dass es Menschen gibt, die mehr auf das eine anspringen und Menschen, die das andere brauchen. Ich würde aber nicht so sehr ein Oder draus machen. Also jetzt, wenn ich mal von mir spreche, ich kenne das beides, ja. Also dass so eine Vertrautheit und so eine gemeinsame Basis, dass die eben Sex auf eine bestimmte Art unheimlich intensivieren kann, ja, und auch Dinge ermöglicht, die vielleicht jetzt beim One-Night-Stand nicht funktionieren würden. Und aber dieses andere, also dieses Abenteuerliche, dieses Eroberungsmäßig, dieses neue, prickelnde, dass das eben auch sein kann. Also dass es praktisch beides gibt.
Ja. Mhm. Das ist ja tatsächlich so, im englischen Sprachraum gibt es da ja auch einen Begriff dafür. Und das wird auch in Studien untersucht. Das ist mir jetzt im deutschsprachigen Raum bisher noch nicht so begegnet. Ich wüsste auch gar nicht, wie man das hier im Deutschen nennen würde. Im Englischen ist die Bezeichnung dieses socio-sexual restricted und unrestricted. Ja, also die einen, die eben soziosexuell sozusagen begrenzt oder eingeschränkter sind und die anderen weniger eingeschränkt sind.
So wie es Menschen blöd haben das übersetzt. Mehr oder weniger stark, diese Restriction.
Genau, das ist wie so ein Persönlichkeitsmerkmal, ja, was du messen kannst, wo es auch Skalen dafür gibt. Und das ist wahrscheinlich zum Teil auch genetisch, vielleicht ist es auch anerzogen, ja, so was sich so gehört und was sich nicht gehört oder anständiges oder nicht anständiges, dass sowas noch mit reinspielt.
Ja, und sicher sehr auch mit der eigenen sexuellen Geschichte verknüpft.
Wahrscheinlich auch, ja. Aber so diese socio-sexual restricted orientierten Menschen oder bei denen das stark ausgeprägt ist, die brauchen eben ganz stark so diese Basis, diese emotionale gemeinsame Basis, um sich dann wirklich einlassen zu können auf ein sexuelles Erlebnis. Und das fand ich spannend.
Das ist ganz schön wertend, dieses restricted, also die Menschen sind irgendwie eingegrenzt. Ja? Die brauchen dann diese sichere Basis ja.
Ja, vor allem ist es spannend, dass mir das Konzept im deutschen Sprachraum eigentlich noch gar nicht begegnet ist.
Ja gut, ich meine,
naja.
Das braucht ja immer so 10, 20 Jahre, bis es dann irgendwie
amerikanischen Raum, ob es da auch Forschung hier gibt oder ob das nur in den USA. Also in den USA gibt es überhaupt, finde ich, in diesem Sex- und Beziehungsbereich ganz, ganz anderes Level an Forschung als hier bei uns. Oh. Ja. Oh. Wobei natürlich auch interessant ist, dass dort halt sehr viele Studien nach wie vor an den College-Studenten gemacht werden. Ja, und dass natürlich gerade in diesen Themen die Frage ist, wie repräsentativ ist das jetzt für die Gesellschaft, ja, weil die nämlich noch sehr jung sind und noch nicht so viele Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ja, und auch, naja, anderes Thema. Genau, aber das finde ich ist immer spannend, auch gerade im Zusammenhang eben mit dem Thema auch Sex in Beziehungen. Mhm. Ja, also wie stark brauche ich eben auch so diesen geschützten Rahmen der Beziehung, um mich auf Sex einlassen zu können? Oder brauche ich das nicht so? Oder bin ich gerade jemand eher, der das andere sehr braucht oder sucht? Ja, und ich denke, dass...
ja, man kann es ja auch nochmal wenden. Mhm. Ich habe mich gerade dagegen gewehrt, dass es so ein wertender Begriff ist. Mhm. Vielleicht, also dass man sagt, die Personen, die das brauchen, könnte man ja auch so sagen, ein bisschen wertfreier, die können damit besonders was anfangen oder die blühen da dann sexuell auf, wenn geschaffen ist. Ja? Und die können dann auch diese Situation besonders gut gestalten. Ja?
Ja. Ja, und dass vielleicht auch dass ein glücklicheres Sexleben zum glücklicheren Sexleben vielleicht auch führen kann, wenn beide Partner da ähnlich eine ähnliche Veranlagung haben.
Das denke ich, wenn es da eine Passung gibt.
Genau, wenn da eine Passung da ist. Ja. Und beide so darin aufgehen, in der Sexualität, in der Beziehung. Ja, und
was wird denn da jetzt gesagt bei Leuten, die da jetzt wenig restricted sind, also die sehr dieses Abenteuerliche auch suchen? Ja, so habe ich zumindest verstanden.
Ja.
Was wird denn da gesagt jetzt in Beziehung? Also jetzt habe ich zwei so non-restricted Leute, die versuchen jetzt in Beziehung zu gehen. Geht es überhaupt? Also oder sind das praktisch so frei flirtierende Jäger und Sammler?
Die Fremdgehrate dann eben größer als oder bei den anderen.
Das sind dann so Paare, die dann sehr, also die man dann auf Partys trifft. Und
vielleicht trifft man das eher bei Singles an, die sich nicht so festlegen wollen und die eher das Freie suchen und das sich eher, ich meine, da kommen natürlich auch noch viele andere Faktoren mit rein, ja, was bin ich auch für einen Bindungstyp, da kann man auch noch anfangen. Ja,
aber ich würde sagen, vielleicht sind es auch eher die unsicher und ambivalent gebundenen Typen.
Da
und die Leute, die dann eben so restricted sind nach diesem Modell, das sind vielleicht eher die sicher gebundenen Leute. Ja,
also, es ist komplex.
Ja.
Und ich finde es auch spannend, da noch in die Richtung noch weiter Sachen, noch Texte zu lesen und da, weil ich denke, da ist schon eben durch die Komplexität und die Vielschichtigkeit, was da mit reinspielt, also das ist schon faszinierend und kann aber auch manchmal einem weiterhelfen und zu Erklärungen helfen, auch für das eigene Gefühlsleben und Empfinden und so. Mhm.
Ja. An der Stelle wird jetzt, aber jetzt musst du sagen, das passt nach deinem Modell, fände ich jetzt so praktisch den Beziehungsverlauf, also praktisch in der Länge interessant, weil wir haben ja vorhin drüber gesprochen, schon außerhalb des Podcasts, da habe ich dir Studien zitiert, wonach ja die sexuelle Leidenschaft in einer Beziehung einfach nach 3 bis 4 Jahren abflacht. Ja. Ja, also es ist einfach ein sehr robuster empirischer Effekt, das dass das am Anfang eben sehr leidenschaftlich ist, die sexuelle Begegnung mit ganz viel Dopaminausschüttung und Oxytocin und so weiter auch verbunden und dass das dann einfach abflaut. Ja, die Lust, die Leidenschaft, das Verlangen, dann auch natürlich die Häufigkeit, mit der Paare Sex haben, dass das einfach mit Dauer der Beziehung nachlässt und dass es ja immer auch wieder eine Fehlinterpretation ist, dass Personen denken, ja, mit zunehmendem Alter lässt dann die Lust nach, aber das ist halt oft über Lager von dem Effekt, dass ältere Personen eben in einer Langzeitbeziehung sind, aber ich habe dir ja auch diese Studie da gezeigt, wonach irgendwie frisch verliebte 60-Jährige mehr und wilderen und leidenschaftlicheren Sex haben als 30-Jährige, die schon 10 Jahre in einer Beziehung sind. Ja. Genau. Oder 5 Jahre. Ja. Und das finde ich jetzt da auch nochmal interessant in dem Zusammenhang, was du gesagt hast, dass es Personen gibt, die eben so das Abenteuer suchen und Personen, die eben eher so eine gute Bindung und Basis brauchen, ja, und das ist vielleicht dann auch nochmal eine andere Dynamik im Längsschnitt, ja.
Ja, genau. Ja. Und so viel gehämmert?
Naja, irgendwas ist immer.
Ja, genau. Ich störe Geräusche haben wir immer.
Oh Gott, ich sehe es nicht ausgeblendet.
Ja. Genau, also ich meine, das ist schon auch was, was ich denke, was so eher dafür spricht, dass es für uns Menschen natürlicher ist, mehrere Sexpartner zu haben, ja, und so dieses lebenslange Monogamie irgendwie nicht unserem Naturell entspricht. Ja, also das ist so, ist so, für, ich denke immer mehr, dass es so tatsächlich ist und dass wir deswegen damit so hadern, ja, und deswegen eben auch die vielen hohen Scheidungsraten, hohen Fremdgeraten und so weiter da sind oder auch diese langen Paare in langen Beziehungen, die eben von Lustlosigkeit geplagt sind und immer das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht, das darf doch so nicht sein und gibt ja auch viele Paare, wo das nur einen betrifft, wo einer sagt, ich will jetzt keinen Sex mehr oder mit dir keinen Sex mehr und der andere sieht es ganz anders und hätte eigentlich immer...
Ja, meistens ist ja einer, der gerne ausbrechen würde und offen oder heimlich fremd geht oder dann irgendwie zumindest den Wunsch äußert und der andere sagt, ich weiß gar nicht, was du hast, ist doch alles okay, muss ja nicht sein.
Ja, brauche ich nicht, will ich nicht. Oder aber auch, manchmal gibt es schon auch, wo einer, ich will aber mit dir, mit meiner Frau irgendwie Sex haben, aber die will nicht mehr, ja. Also ich will es gar nicht andere. Ich finde eigentlich, ich liebe sie, ich bin glücklich mit ihr, ich will mit ihr das haben. Und die, aber sie hat keine Lust mehr, will nicht. Ja, also diese ganzen Probleme, die ja auch bei den Sexualtherapeuten zuhauf ankommen, ja, also dass die eben auch damit zu tun haben. Mhm. Ja. Ja, aber ja, jetzt sind wir schon hier sehr weit fortgeschritten. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückgehen auf so das, was jetzt so für mich oder für dich auch in der Beziehung oder welche Funktion da Sex hat. Und da habe ich mir auch ein paar Notizen dazu gemacht und da ist bei mir schon ganz stark, dass ich das brauche, um eben so ein Gefühl von Geborgenheit zu haben, und die Nähe und die Intimität und dass ja, dass das eben auch so dieses ganze im Alltag immer wieder so sich nahe kommen und kuscheln und damit auch ja verbunden so dieses ich spüre, ich bin dem anderen wichtig. Ja, ich bin, ja, ist auch diese ja, Wertschätzung oder sowas und Liebe, die man dadurch auch empfindet. So. Mhm. Das ist, glaube ich, was für mich wichtig ist.
Ja.
Auch so, dass ich spüre, dass der andere Partner mich begehrt und Lust auf mich hat.
Mhm.
Das ist vielleicht wieder dieses Selbstwertthema, ja, aber dass das dann auch...
Ja, aber das sind alles so Kommunikationsaspekte, also ja. Was wird im Sex oder in der Zuneigung ausgedrückt, was drückt der Partner dir gegenüber aus oder was drücke ich dir gegenüber aus? Ja,
ja, und auch so die Sicherheit dadurch, also dass durch diese Verbindung
ja
auch so ein Gefühl von Sicherheit entsteht, ja, vielleicht auch so dieses... Er liebt es mit mir, geilen Sex zu haben. Dadurch spüre ich, dass ich ihm wichtig bin.
Ja,
und dadurch kann ich mich auch mit ihm sicher fühlen.
Ja,
das ist wie so, oder er ist süchtig nach mir und das, nach dem Sex mit mir und deswegen bin ich für ihn wichtig.
Ja.
Also so, das gibt mir dann auch Sicherheit.
Wobei das natürlich ein hoher Anspruch ist, dieses, er ist süchtig nach mir, nach dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Ja,
ja, eben. Und dass das natürlich nachlässt, das ist ja auch was nach dieser ersten Verliebtheitsphase, ja auch dieser Suchtcharakter, ja, dass das dann nachlässt nach vielleicht einem Jahr oder bei manchen auch schon früher, dass das verloren geht und dann ja vielleicht auch da so ein Gefühl zurückbleibt, wie ich bin nicht mehr so toll oder er liebt mich nicht mehr so sehr, ich bin nicht mehr so wichtig für ihn. Ja, und das frustriert, so eine leichte Frustration auch erzeugt dadurch. Ja. Und oft sind es ja auch Dinge, über die sprechen wir nicht, sondern das passiert so. Und das,
ist dann und auch schwierig. Das finde ich ist aber auch so ein, ich meine, von dem, was wir gerade davor gesagt haben, dass es einfach, also es gibt sicher Paare, die Ausnahme sind, ja, bei denen das über lange Jahre irgendwie der heiße Sex ist, ja, aber der Trend ist ja, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, ist ja ein anderer, ja, also dass es einfach nachlässt und dann ist es natürlich ein naheliegender, aber auch ein gefährlicher Trugschluss, daraus abzuleiten, der andere liebt mich nicht mehr so. Einfach, es ist ein allgemeiner Trend, dass das sexuelle Verlangen nachlässt und eben auch die sexuelle Anziehung vielleicht in einer Langzeitbeziehung und dass man dann als Person daraus schließt, man ist dem anderen nicht mehr wichtig. Oder genau die Dinge, die du gerade gesagt hast, ja.
Ja, aber das ist wahrscheinlich was ich gar nicht bewusst mache, sondern was so im Unterbewussten so ein Gefühl erzeugen kann.
Ja. Also das ist für mich total nachvollziehbar.
Es sei denn, man schafft es irgendwie, das auf einer anderen Ebene zu kompensieren, ja. Mhm. So durch eine vielleicht auch geistige Form von Nähe oder anderen Art von Beziehungen, die jetzt nicht so explizit sexuell ist, ja. Und dass da dann eine ganz starke Liebe und Verbindung dadurch bleibt.
Das hatten wir bei den Sprachen der Liebe.
Genau, und ich glaube, das ist was bei vielen Paaren auch dazu führt, dass sie dann immer noch schaffen, irgendwie zusammen zu bleiben, weil das so stark ist.
Weil es so andere Verbindungen gibt.
Und das auch kompensiert und dann Sexualität nicht mehr so eine große Rolle spielt vielleicht auch, ja.
Ja, das ist ja das, was ich auch letztes Mal erwähnt habe von Clement, dass er dann sagt, auf der Ebene Kompromisse machen. Ich muss in Beziehungen auf ganz vielen Ebenen Kompromisse machen und eben auch auf sexueller Ebene Kompromisse machen. Ja. Nichtsdestotrotz ist das, was Paare dann oft stark verunsichert. Ja. Warum ist es bei uns nicht mehr so wie vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, ja, also was ist mit uns passiert, wie weit ist es mit uns gekommen, ja, das sind also typische
oder auch Sätze, wenn ich merke, ich liebe meinen Mann, aber ich habe keine Lust auf Sex mit ihm, ich will einfach nicht erregt werden, wir haben Sex und ich lasse mich drauf ein, aber ich spüre so kaum Erregung, das ist ja was auch viele berichten, ja, und dann auch so, mit mir ist irgendwas nicht normal, das, oder ich bin irgendwie nicht normal, das darf nicht sein, ich muss immer noch so eine Erregung verspüren und so. Ja, also das ist wirklich was, was viele verunsichert. Und da finde ich auch dieses Modell ziemlich spannend, was ich jetzt in dem Buch gelesen habe von der Emily Nagoski, Come As You Are, also kann ich euch sehr empfehlen.
Kleiner Werbeblock.
Genau, die es noch nicht kennen und es noch nicht gelesen haben. Ich habe es jetzt auf Englisch gelesen, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Heißt das genauso? Weißt du das?
Ich glaube, das heißt Komm, wie du willst.
Komm, wie du willst.
Aber ich bin mir nicht ganz
aber
sicher.
Aber es ist auch ein bisschen dann auch nicht richtig treffend übersetzt, weil, naja.
Ja gut, im Deutschen kommen, wie du bist, ist, ja,
ja, das passt aber auch nicht. Aber es ist eigentlich mehr der Sinn so. Ja, ja. Wir Menschen, wir sind sehr unterschiedlich und so wie wir sind, das ist normal. Ja? Mhm. Also so dieses, also es ist ganz stark so die Botschaft da drin, dass vieles, was wir als schwierig erleben oder wo wir das Gefühl haben, wir sind eben nicht normal, jetzt gerade auch in der Sexualität, ja, liegt daran, dass die Gesellschaft uns dann ein anderes Bild vermittelt. Oder auch, dass wir einerseits in einer sehr sexualisierten Gesellschaft leben, was so Werbung und Filme angeht, aber auch in einer sehr sexnegativen wiederum. Ja, also wo so wirklich diese freie Entfaltung eigentlich total sanktioniert wird und von klein auf begrenzt wird. Also ist unterschiedlich natürlich, nachdem in welchem Umfeld ich dann auch aufwachse.
Ja, gut, im Vergleich zur Historie, würde ich mal sagen, also zur jüngeren Geschichte, ich sage jetzt mal die letzten paar tausend Jahre, ja, leben wir jetzt eher in einem Zeitalter mit eher wenig Restriktionen. Ja,
in unserem Kulturkreis.
In unserem Kulturkreis, ja. Aber
also ist in anderen Kulturkreisen anders.
Ist auch in unserer Kultur Sexualität vielen Grenzen und Schranken, Moralvorstellungen und unterworfen.
Und wenn du jetzt gerade nach Nordamerika guckst, da ist es nochmal extremer. Also immer noch diese Doppelmoral.
Ja, ja, viel mehr Brüderie.
Genau. Ja. Nach außen hin musst du extrem anständig sein und gerade als Frau sowieso. Und hintenrum aber, wird aber erwartet, dass du das ganze komplette Porno-Programm abspulst. Ja, also so das, wo du vielleicht, jetzt ist gerade für die Frauen, das ist vielleicht extremer als für die Männer, aber vielleicht so als Frau dann auch echt in, ja, so Widersprüche kommst, wo du gar nicht weißt, ja, was ist jetzt richtig, was ist falsch, wonach gehe ich jetzt, ja, was ist jetzt eine gesunde Sexualität, ja, weil das weder das eine noch das andere ist eine gesunde Sexualität, du musst eigentlich so einen anderen Weg finden und der wird aber dir nirgends gezeigt, weder von deinen Eltern noch von dem, was du in Filmen oder Pornos oder so siehst. Ja, also das ist der auch extrem. Aber jetzt schweife ich schon wieder.
Jetzt das Modell.
Genau, das Modell finde ich sehr spannend. Die sagt, unsere sexuelles Begehren ist praktisch, wird gesteuert von zwei Komponenten. Ja, also wir haben zwei Systeme, die voneinander unabhängig sind. Und zwar das eine ist das Sexual Excitation System, SES abgekürzt, das ist sozusagen das Erregungssystem. Ja, also da ist es so, dass unser Gehirn alles analysiert, was in unserer Umgebung stattfindet, daraufhin, ob das jetzt sexuell relevant ist, ja, ob das jetzt sexuelle Reize beinhaltet, wir daraufhin eben auch eine Reaktion verspüren, indem wir erregt werden. Ja, das ist das eine
oder
System.
Irgendwas geil finden.
Genau, irgendwas geil finden, irgendwie Lust kriegen, irgendwas interessant finden, so. Ja, ja, also zum Beispiel alles, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen. Ja, ihr könnt euch auch vorstellen, wenn ihr jetzt da mit eurem Partner oder mit einem Partner zugange seid, ja, dann kennt ihr das ja auch alle so, dieses, wie riecht der andere, ja, was sagt der mir in dem Moment, also so diese Dinge, die können ja dann auch sowas triggern, ja, so. Oder auch, was ich mir vorstelle, wenn ich jetzt selber Sex habe, ja, oder auch, was ich denke und fühle auch, ja, wenn ich mir das ganz stark wünsche, mit diesem Menschen nah zu sein, dann dieser Wunsch ist auch was, was unser Gehirn analysiert und mit einspeist, Und das passiert aber auf einem unterbewussten Niveau. Ja, also das machen wir uns ja nicht bewusst, sondern das läuft automatisch ab. Mhm. Ja?
Ja.
Das ist das eine System. Das ist wie so ein Gaspedal. Jetzt geht's los. Ja? Mhm. Das andere System ist das Sexual Inhibition System. Das ist dann wie so ein Bremssystem.
Okay.
Ja? Das analysiert also die Reize dahingehend, ob sie bedrohlich sind für mich. Mhm. Ja? Oder ob da eine Gefahr ausgeht. In bestimmten Dingen, die wir in unserer Umgebung wahrnehmen oder auch in unseren Gedanken und Gefühlen und sendet dann Stoppsignale. Also praktisch bremst unsere Erregung runter. Mhm. Reguliert es runter.
Und immer auf Sexualität.
Genau, auf Sexualität bezogen.
Weil ich meine, das gibt es ja auch allgemein. Also so Aufsuchungsmotivationssysteme
genau.
und so Furchtsysteme ja. oder so.
Genau, das gibt es im normalen Leben genauso auch.
Auf ganz vielen Ebenen.
Ja, genau, auf vielen Ebenen. Man kann ja auch das ein bisschen vergleichen, auch im Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus, da hat man ja auch so, jetzt wird es hier ein bisschen Fachwissen, speziell psychologisches Fach. Ja, also die auch wie so Antagonisten wirken. Mhm. Ja, das eine erregt uns, bringt uns in Alarmzustand, bei, zum Beispiel bei Stress, wenn wir kämpfen, so Fight or Flight, kennt ihr auch so eine Reaktion. Und das andere ist, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir entspannt sind und dann wirkt das eher, ja? Wenn wir eben jetzt uns nicht mobilisieren, unsere Kräfte mobilisieren müssen, um gleich zu kämpfen oder zu rennen. Also es sind auch so zwei Antagonisten im Nervensystem und so ähnlich ist es praktisch im sexuellen System auch, ja, dass wir da eben dieses Erregungssystem und das Bremssystem haben.
Wobei du gesagt hast, die sind unabhängig.
Ja.
Also die können.
Genau, das ist das Spannende daran. Und dieses Bremssystem ist eben sehr schnell und sehr effizient unter Umständen, ja. Also es kann sein, dass schon irgendwie jetzt, wenn ich merke, oh, da kommt jetzt jemand in den Nebenraum, ja, wenn ich gerade hier Sex haben will und dann ist es ein ganz hellhöriges Haus und das Bett quietscht fürchterlich und ich merke jetzt, oh, meine Mutter ist im Nebenraum. Bin ich sofort, so ist meine Erregung weg.
Also so, nicht, wie der Satz, das ist voll der Upturner.
Ja, genau. Ja, so ein, mit irgendwas, ja. Oder,
voll der Upturner ist
oder du
dann,
gehst, küsst jemanden und du merkst, der hat ja fürchterlichen Mundgeruch.
Ja.
Und das ist dann wie, nee, es geht gar nichts mehr, ja. Das blockiert mich total.
Ja.
Also
okay.
So ein Bremssystem, ja. Und das Spannende ist eben, dass wir Menschen uns unterscheiden, wie empfindsam wir in diesen Systemen sind. Also es gibt Menschen, die haben ein sehr empfindliches Erregungssystem. Das heißt, die sind sehr, sehr schnell, sehr erregt.
Ja,
und haben vielleicht, und genau. Und das andere System könnte sein, dass das dann sehr unempfindlich ist, das Bremssystem. Also die wären immer sehr leicht irgendwie für Sex so offen und zu haben. Oder haben so selber auch das Gefühl, ja, sie sind da sehr, haben auch ein großes vielleicht Bedürfnis nach Sex und viel Lust und wenig Probleme so dabei. Ja.
Lassen sich auch nicht so schnell davon abbringen
so
oder irritieren.
Aus der Ruhe bringen, wenn sie mal angesprungen sind darauf.
Dann
drauf los. Genau, also man kann sagen, man ist so in diesen Systemen, kann man ist man entweder sehr empfindsam, mittleren Bereich oder sehr niedrig empfindsam. Ja, und die allermeisten Menschen sind in beiden Systemen im mittleren Bereich, kann man sagen. Das wäre so das Normale. Aber auch, das an, auch wenn man extremer wäre, ist es normal. Ja, es ist nicht irgendwie, jetzt mal sagen, das ist dann gestört oder irgendwie. Nee, du kannst auch wirklich ein starkes Erregungssystem haben und das würde nicht jetzt irgendwie als abnormal klassifiziert werden, sondern es ist dann einfach so.
Es ist einfach eine statistische Verteilung.
Ja, genau. Das ist so der Verteilung.
Und du
kannst
so ein Vielfelderschema
aufmachen. Es gibt dann auch hier so in dem Buch sind auch so Fragebögen drin, wo du dich dann selber auch so einstufen kannst. Das fand ich auch spannend. Wie würdest du mich jetzt einstufen in den Systemen?
Also auf jeden Fall ein hohes SES, also Sexual Excitation System, hohes Erregungssystem, würde ich mal behaupten. Inhibition System ist bei dir schon auch, ja, aber das ist jetzt nicht so stark ausgeprägt, da würde ich mal sagen auf einem mittleren Niveau, ja. Ja.
Also nach diesem Test war ich beim Erregungssystem tatsächlich im hohen Bereich, aber im niedrigen hohen Bereich.
Ja.
Ja. Und bei dem Bremssystem war ich im mittleren Bereich, aber im niedrigen mittleren Bereich. Ja, also eher Richtung. Okay, hast du schon richtig eingestellt.
Also hohes Appetenzsystem und moderates
Inhibition-System. Genau, ja, und ich meine, das finde ich total spannend, bei sich selber mal...
Erstaunlich, das ist nicht.
ja, kennst dich halt so gut seit so vielen Jahren, 26 Jahren. Ja, und es ist, glaube ich, spannend, also jetzt mal hier für unsere Hörer auch, mal kurz einbeziehen, ja, wenn ihr euch mal überlegt, ja, was ist denn so, was sind denn so Situationen, ja, wo ich mich daran erinnere, jetzt vielleicht in der näheren Vergangenheit, ja, wo ich dann das so nachvollziehen kann, ja, was waren das für Reize, die dann eher das so ankurbeln bei mir und was sind vielleicht so Reize, die eher so bremsen, ja, und die es für mich eher schwierig machen und gerade auch vielleicht für Leute, die sowieso sich ein bisschen schwerer tun damit, sich so fallen zu lassen und so auch hinzugeben, ja, da kann es schon auch spannend sein, da das mal anzugucken, ja, was sind denn da die Faktoren, weil ich denke schon, dass man dann auch da was tun kann. Ja, also es ist schon so, dass davon ausgegangen wird, dass diese Systeme ziemlich stabil sind bei den Menschen. Das sind wie Persönlichkeitsfaktoren, wie Introversion, Extraversion. Ja, die kannst du nicht verändern. Aber dadurch, dass der Kontext so eine starke Rolle spielt, ja, dass du dein Umfeld, dass das so analysiert wird, kannst du ja daran arbeiten und gucken, was sind denn die Dinge, auf die ich stark reagiere und vielleicht kann ich die verhindern oder
gerade beim Inhibition System, also was schaltet mein Bremssystem ein?
Genau.
Ja, also auf welche Reize reagiere ich da stark, dass man einfach guckt, wie man die vermeiden kann.
Ja.
Ja.
Genau.
Weil die halt dann, wie gesagt, der Abturner sind.
Ja. Genau, und da, was ich auch nochmal spannend finde, ist, die unterscheidet auch nochmal so, aber das ist nicht so vielleicht so zentral, aber bei dem Bremssystem, dass es dann wie sowas wie so ein Bremspedal gibt, aber es gibt auch sowas wie so eine Handbremse. Ah. Und manche Menschen fahren wie mit angezogener Handbremse beim Sex. Mhm. Das heißt, die haben wie sowas Grundlegendes, was so sie blockiert, sich dann wirklich fallen zu lassen. Mhm. Ja, es kann sein, zum Beispiel bei Männern, die Angst haben, überhaupt dann zu die Performance zu bringen, die von ihnen erwartet wird. Oder auch bei Frauen, dass sie Angst haben, dass sie nicht kommen, irgendwie so, wie es von ihnen erwartet wird.
Oder dass sie Schmerzen haben.
Oder dass sie Schmerzen haben könnten. Mhm. Oder dass ich schon vorher Angst habe, überhaupt genug erregt zu werden, dass ich Spaß haben kann und solche Sachen, die dann wie so eine Handbremse dann wirken. Ja, und so wie so immer mitschwingen. Ich kann dann zwar schon auch natürlich Sex haben und so, aber es ist alles so ein bisschen beschwerlicher und braucht länger, und so. Also das fand ich auch nochmal interessant. Ja, aber ich bin erst im 4. Kapitel in dem Buch.
Ah ja, okay,
und ich glaub, da
ich sehe schon, wir können da noch viele Folgen
machen.
Kommt noch
viel Spannendes, da freue ich mich schon drauf und ich, vielleicht gibt es ja noch was ich hier einbringen kann. Ja. Aber ich fand das gerade bei dem Thema auch...
Nachher verklagt uns noch der Verlag, weil wir wenigstens an dem Buch hier referieren.
Nein, das war jetzt ja nur so ein kleines Modell. Aber ich fand das gerade bei dem Thema eben sehr interessant, weil ich mir eben auch überlegt habe, wie war das denn auch bei uns in der Beziehung und warum hat es dann nachgelassen? Auch weil bei uns war es auch nicht anders wie bei anderen Paaren, dass wir dann auch manchmal Phasen hatten, wo es schwieriger war, wo wir weniger Sex hatten miteinander. Also es war bei uns ja immer so auch phasenabhängig und man kann schon sagen, dass es auch mit den Geburten der Kinder zu tun hat, dass wir oft nach den Geburten so Phasen hatten, wo wir weniger Sex hatten oder wo es so die Bedürfnisse auseinandergedriftet sind, wo es vielleicht auch typisch in vielen Beziehungen so, dass bei den Männern das hormonell nicht so viel macht, aber bei den Frauen eben sehr stark, dass du dann eben sehr stark auf die Versorgung des Babys und des Stillens und überhaupt eigentlich froh bist, wenn du nachts schlafen darfst und dir keiner was von dir will oder auch die ganze Zeit immer diese Kinder, die an dir hängen und du immer so intensiven Körperkontakt, das hast du gar nicht so das Bedürfnis, hast jetzt mit deinem Mann auch so dann in Kontakt zu gehen. Also so, diese Phasen gab es bei uns ja auch, wo es dann auch schwierig ist. Und ich finde, da fand ich es sehr einleuchtend, auch mit diesem Komponentensystem. Mhm. Ja, weil da gab es natürlich auch dadurch weniger Erregungsreize durch die Situation und noch viel stärkere Bremsreize als wir als Paar zusammengelebt haben.
Ja.
Weil einfach durch den Alltagsstress in der Familie und die kleinen Kinder, die leichten Schlaf haben, ja, wenn die dann da gemaunzt haben, dann ist doch klar, dass dann sofort alles auf Stopp ist. Ja? Mhm. Wenn dann das Baby in der Wiege und dann liegt sogar noch im gleichen Zimmer. Ja.
Oder auch zwischen einem, ja.
Ja, dann, ja. Also das war für mich so ein gutes Beispiel dafür, ja, wo dann diese Bremssysteme sehr viel stärker oder wo es sehr viel stärker gewirkt hat als vielleicht in anderen Phasen meines Lebens. Ja. Ja. Und was ich auch interessant finde, jetzt auch bezogen auf unser Modell jetzt, weil nämlich bei anderen Partnern da dieses ganze Alltagsfamilienleben, was vielleicht da noch mit reinspielt in dieses Komponentenmodell, ja wegfällt. Mhm. Da treffe ich die ja irgendwie in einem anderen Rahmen. Ja, ich habe eine andere Rolle und das erklärt nämlich auch vieles.
Ja gut, ne? Also ich meine, wir haben ja ein Leben zusammen, ja, ja. Und da spielen ja ganz viele Faktoren dann eine Rolle, ja. Also gut, wir haben uns ja mal irgendwie gefunden aus Gründen und sind aber auch zusammengeblieben aus Gründen. Und das ist ja die sexuelle Ebene eine davon. Mhm. Wenn du jetzt aber Datingpartner suchst, dann ist ja die sexuelle Ebene eine ganz entscheidende. Und dann suchst du dir den Partner ja danach aus, wer dein Excitation-System gut anspricht. Ja. Und das ganze andere kannst du ja ausblenden. Ja.
Oder du kannst dann den Kontext so gestalten, dass es diese ganzen Bremsfaktoren einfach gar nicht gibt.
Ah, ja.
Wenn die bei mir stark wirken, so diese familiären Faktoren als Bremsen.
Klar, die hast du im Hotelzimmer nicht.
Ja. Die habe ich da nicht, nee, ja, genau. Klar. Und dann bin ich da viel befreiter, vor allem jemand wie ich, der ein starkes Erregungssystem hat und so. Also, ja, das fand ich immer interessant, auch unter dem Aspekt. Mhm. Ja.
Mhm. Ja. Gut, hilfreiches Modell, ja.
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 Mhm. Interessant finde ich schon die Frage, wie kann man das auch so verhindern, dass die Lust aufeinander weniger wird? Gibt es da Möglichkeiten oder so? Das vertagen wir mal. Und
ich glaube, das ist eine eigene Folge wert. Wir lösen das Generalproblem.
Genau.
Das lösen wir dann mal schnell. Genau, in der nächsten Folge. Ja. Kein Problem.
Dann wisst ihr Bescheid. Okay, ja. Okay. Ich hoffe, dass wir hier im Urlaub nochmal die Zeit finden. Und ja, die werden jetzt ein bisschen später erst veröffentlicht, unsere Folgen, weil wir hier nicht hochladen können, leider. Wir haben hier kein Internet. Wir sind so in der Einsiedelei in Österreich und haben hier keine... Keine Technik. Okay, ja, dann verabschieden wir uns hiermit und gute Zeit. Auf Wiederschauen. Servus.
Servus.